ARD.
Streitet die Ampel oder streitet sie nicht?
Sind wir denn hier im Fußballstadion oder was? Ist das eine Demo?
Darum tobt ein oft emotionaler Streit.
Alter, ey, nerv dich mit deinem Gelaber.
Der Konflikt schwelt nicht nur weiter. Nein, er ist jetzt vollends entbrannt.
Können Sie nicht mal einen kurzen Augenblick den Mund halten?
Tag Leute, Dani hier. Ey, irgendwie brennt es doch gerade überall, oder? Also gefühlt gehen sich doch alle nur noch an. Verbal und manchmal sogar auch körperlich.
Nachbarschaftsstreit eskaliert.
Bei einem Nachbarschaftsstreit wurde ein Mann schwer verletzt.
Habt ihr nicht auch diesen Eindruck? Ständig knallt es, hart und unerbittlich. Überall nur noch verhärtete Fronten, egal ob in realen Kriegen, öffentlichen Debatten oder in den Kommentaren bei TikTok und Facebook. Es ist so krass geworden, dass zum Beispiel hier in Mitteldeutschland Kommunalpolitiker ihr Amt hinschmeißen, weil sie sagen, es geht einfach nicht mehr.
Zuvorderst lassen Sie mich sagen, dass ich durchaus Interesse an politischen Auseinandersetzungen habe und dass ich sehr gut streiten kann. Aber was ich in den letzten Monaten erleben musste, ist was völlig anderes.
Dirk Neubauer war bis Herbst 2024 parteiloser Landrat von Mittelsachsen.
Wir leben in Zeiten, wo Mandatsträger quasi zum Freiwild erklärt worden sind. Insbesondere dann, wenn sie Positionen vertreten, die gerade in diesem Land nicht mehrheitsfähig sind.
Ja, und nicht nur die Profis ziehen sich da zurück, sondern ich auch. Bei diesem ganzen Gezanke und Geplärre will ich mir einfach nur noch die Augen und die Ohren zuhalten. Ich gucke keine politischen Talkshows mehr. Ich halte mich von Online-Diskussionen fern. Und auch im echten Leben, ja, wenn es auf Konfrontation geht, dann bin ich raus. Weil ich Streiten anstrengend finde. Weil Streiten meine Energie frisst und am Ende, das ist jedenfalls mein Gefühl, doch eh zu nichts führt. Aber ist das der richtige Weg?
Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.
So, wollen wir jetzt streiten?
Nee, um Himmels Willen, weil ich hasse Streit. Ach, oder ich finde Streit voll.
Ach Quatsch, harmoniesüchtig.
Oh Mann, ey, Volltreffer. Ich bin ein Harmoniesuchti. Korrekte Diagnose, die der Journalist und Autor Hajo Schumacher da gestellt hat.
Ja, genau, Harmoniesuchti, das bin ich. Obwohl ich Journalistin bin und man da ja durchaus auch ein bisschen an Konfrontation interessiert sein sollte, ist nicht mein Ding, muss ich sagen.
Oh Gott, bitte verratet das nicht meinen Chefs, ja. Ich habe nämlich auch Hoffnung, dass ich mich bessern kann. Das ist meine Mission, 4 Folgen lang für diese Themenreihe von Meine Challenge, besser streiten. Hört ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ich nehme euch mit ins Streit-Bootcamp. Welche Fehler machen wir alle? Wie können wir die vermeiden? Was darf ich sagen? Was nicht? Und bei all dem kriege ich natürlich, wie immer, ganz viel Support aus der Wissenschaft. Ja, und am Ende finde ich Streiten hoffentlich nicht mehr scheiße, sondern vielleicht sogar richtig toll. Und wir sind dann alle richtige Streitprofis. Egal, ob es um Zoff mit der unzuverlässigen Kollegin geht, Zoff mit dem nervigen Onkel, der auf der Familienfeier ständig irgendwelche Verschwörungsmythen erzählt, oder Zoff mit politischen Hardlinern im Netz. Denn eins kann ich nämlich schon mal spoilern, wenn alle so wären wie ich, wenn keiner mehr streiten würde, dann wären unsere Gesellschaft und unsere Demokratie ganz schnell am Ende. Also von dem Thema hängt so irre viel ab. Und in dieser Folge hier stellen wir erstmal die Diagnose. Warum kracht es gerade ständig überall? Also zumindest gefühlt.
Also wenn wir heute ein Thema zum Wolf machen, werden wir auf jeden Fall eine Diskussion haben. Wenn wir eine Diskussion zum Thema Fleisch wollen, dann haben wir auf jeden Fall Menschen da, die da mitreden wollen. Neulich hat die Gesellschaft für deutsche Ernährung gesagt, wir müssen unsere Einschätzung von Alkohol ein bisschen zurücknehmen. Zuverlässig ein Thema, wo die Leute kontrovers diskutieren.
Das ist mein Kollege Michael, der arbeitet als Social Media Redakteur beim MDR. Michael ist nicht sein richtiger Name. Er hat uns gebeten, ihn hier anders zu nennen. Denn Streit kann eben auch online so eskalieren, dass es gefährlich werden kann für die, die da auf der anderen Seite sitzen. Naja, und einer von denen ist eben Michael. Er moderiert unter anderem die Kommentare bei Facebook, X oder Instagram.
Jedes politische Thema, Klimawandel, Migration, Bürgergeld, Hartz IV, Autos, Straßenverkehr, Fahrräder, das sind Themen, die polarisieren.
Das ist genau das, was ich auch wahrnehme. So, Thema egal, Hauptsache Gebrüll.
Und es tun sich halt in der Regel dann auch zwei Fronten auf. man hat immer die Extreme, aber die Mitten fallen irgendwie raus. Das ist schon auffällig.
Und es eskaliert ja nicht nur online.
Schönen guten Abend auch hier aus dem Studio. Ja, mein Thema heute, die verrohte Republik. Wie gefährdet ist die Demokratie?
Ich gucke eine Folge Hart, aber fair mit Moderator Louis Klamroth.
Also, ich weiß nur, ich will nur sagen, dass man auch an der einen oder anderen Stelle, und das hat der Hendrik Wüst auch gemacht, mal aussprechen muss, was wirklich die Mehrheit in diesem Land über diese Partei denkt, die gar nicht in einer Demokratie leben wollen. Jetzt generiert sie sich wieder als
wollen nicht in der Demokratie
Stelle.
Leben. Also so
und wenn man einmal
Zeug.
Nur alleine die Zwischenrufe oder die Unterhaltung im letzten Jahr.
Sorry, also das ist doch, das sind die Profis und die streiten sich wie die kleinen Kinder. Und da soll irgendwie was Gutes bei rauskommen? Also ist doch kein Wunder, dass ich mir die Scheiße nicht mehr angucke hier, so politische Talkshows, wo so irgendwie alle nur aufeinander einkrähen und aneinander vorbeireden und einander ins Wort fallen. Ich halte es nicht aus. Oh Mann, ey. Nee, komm, reicht für heute.
Es gibt Menschen, die profitieren von dieser verwesenden Streitkultur. Die profitieren entweder, indem sie Wählerstimmen gewinnen oder eben Umsatz machen oder Aufmerksamkeit kriegen.
Der Journalist Hajo Schumacher nochmal. Mit ihm rede ich, weil ich hoffe, dass er mir helfen kann zu verstehen, warum es gerade überall ständig knallt.
Hat ja auch was mit unseren Talkshows zu tun. Ne? Sie werden ja nicht mit einer ausgewogenen Sowohl-als-auch-Meinung in eine Talkshow eingeladen, sondern die werden halt immer besetzt wie ein Kasperletheater. Ne? Sie brauchen den Guten, den Bösen, das Krokodil, den Polizisten, den etwas einfältigen Seppel und so weiter. Das heißt, alle unsere auch medialen Funktionslogiken laufen dem entgegen, was wir eigentlich wollen.
Es geht gar nicht mehr darum, Inhalte zu bewerten, sondern nur noch die Performance. Wir sitzen quasi als Zuschauer auf der Tribüne und gucken zu, wie die Leute sich in der Arena mit Dreck beschmeißen. Und wir lieben diesen Dreck. Das Laute, das Radikale, das Unversöhnliche. Negative Meldungen werden online viel häufiger geteilt und bleiben viel besser im Gedächtnis. Das zeigen Studien aus der Sozialpsychologie. Weil wir auf Negatives heftiger reagieren. Das hat mal wieder mit unserem inneren Steinzeitmenschen zu tun. Die Info,
Achtung, da kommt ein Tiger und will dich zerfetzen,
die war halt lebenswichtiger als zum Beispiel,
hey, oh wie schön, guck mal, da fliegt ein Schmetterling.
Harmlos kickt einfach nicht so doll.
Die sozialen Medien haben ein Erlösmodell und das Erlösmodell heißt, wir User sollen so lange wie möglich dabei bleiben. Das heißt, Nutzerzeit gleich Umsatz. Wie schaffen Sie das? Indem Sie uns kleine Dopamindosen, das ist so körpereigenes Opium praktisch, uns verpassen. Müssen wir uns aber gar nicht spritzen, sondern wenn irgendein Beitrag von mir geliked wird, dann verursacht das diesen Dopaminschub. Ja, das heißt, ich werde belohnt.
Und mehr Negativität, steilere Thesen, krassere Zuspitzung heißt für mich als Einzelperson, yay, mehr Likes, mehr Dopamin.
Das ist aber ganz selten das Differenzierte, das Ausgewogene und so. Das ist total langweilig, also jetzt in der Logik der sozialen Medien.
Und so ist es dann halt kein Wunder, dass es sich anfühlt, als würden sich alle nur noch anplären und jeder Konflikt immer gleich superschnell eskalieren.
Es gibt keine Belohnungsszenarien, keine Belohnungsangebote für Ausgewogenheit.
Es ist natürlich irre einfach für Leute wie mich, die keinen Bock auf Streit haben, einfach zu sagen, ach ja, die Welt ist halt so schlecht, ja, die Strukturen, ach, es ist doch alles furchtbar. Nee, es ist nicht nur die Welt, es sind nicht nur die Strukturen. Es liegt auch an jedem Einzelnen von uns.
Also zum einen, Streiten ist anstrengend. Zum zweiten, Streiten ist ein unsicheres Terrain, weil wir Streiten nie gelernt haben. Wir lernen Streiten nicht. Wir kriegen nirgendwo beigebracht, wie man streitet. Vor allem nicht gut.
Christian Reinicke arbeitet als Mediator und Supervisor in Berlin. Sein Job ist also unter anderem Streitschlichten.
Wir lernen irgendwie implizit im Elternhaus, wie da Konflikte bearbeitet wurden. Totschweigen, anschreien, Teller gegen die Wand werfen. Manchmal auch offen miteinander reden und Familienrat machen. Auch das gibt es. Die meisten Menschen haben nicht gelernt, gut miteinander zu streiten.
Ach fuck, ey, ja, das passt. Also ich habe Streiten auch nicht in meiner Familie gelernt. Da war immer eher so Wegschweigen angesagt. Und das ist doch verrückt, oder? Kommunizieren und austauschen, eben auch in Konflikten, das sind doch Dinge, die wir ständig machen müssen in unserem Zusammenleben. Und wir wissen aber überhaupt nicht, wie man das eben richtig macht. Aber ey, wenn jetzt hier selbst der Streitprofi sagt, Streiten ist anstrengend, wir können das nicht besonders gut, warum sollen wir uns den Stress dann antun? Und ich meine wirklich Stress, ja? Untersuchungen zeigen, Streit lässt den Puls hochgehen, den Blutdruck, Cortisol wird ausgeschüttet und das ist alles gar nicht gut. Also destruktiver Streit kann richtig krank machen. Da mache ich als Harmoniesuchti mir doch nicht nur ein schöneres Leben, sondern auch ein gesünderes, wenn ich Streit vermeide.
Wenn alle konfliktscheuen harmoniebedürftig wären, gäbe es, glaube ich, nicht so viel Veränderung. Also keiner traut sich, dem anderen eine Meinung zu sagen. Keiner traut sich, eigene Bedürfnisse durchzudrücken. Also ich glaube, wenn alle so wären, hätte man eine Welt, die sich wenig verändert und wo viele Menschen unzufrieden wären.
Naja, aber alle brüllen sich nur noch an. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Streit geht besser, nämlich konstruktiv statt destruktiv. Beim konstruktiven Streiten, da hören wir zu, wollen den anderen verstehen. Und beim destruktiven Streiten, da hauen wir uns Vorwürfe und Beleidigungen um die Ohren.
Ich glaube, der Zeitgeist oder so der allgemeine Eindruck ist, es steht ganz schlecht um die Streitkultur und wir haben ein ganz großes Problem.
David Lanius ist Philosoph am Karlsruher Institut für Technologie.
Ja, guten Tag.
Er forscht zum Thema Streit, hat das Forum Streitkultur gegründet, um eine bessere Streitkompetenz in die Welt zu bringen. Und er sagt, es mag vielleicht dein Gefühl sein, Dani, aber so richtig messen können wir das nicht mit der Streitkultur.
Dazu gibt es nämlich leider gar keine richtigen Untersuchungen.
So nach dem Motto, wie wurde früher gestritten, wie schlimm war das und wie hat sich das dann bis heute entwickelt? Man muss sich da über Umwege Belege zusammensuchen. Als Beispiel nennt David Lanius auch die sozialen Medien und von da breitet sich die polarisierte, die laute, die unversöhnliche Debattenkultur immer weiter aus in unser, ja, ich sag mal, in unser echtes Leben.
Das heißt, wir haben hier erstmal eine negative Entwicklung, würde ich sagen, und gleichzeitig müssen wir aber auch in die Rechnung einkalkulieren, dass wir insgesamt höhere Ansprüche haben als früher, was gutes Streiten angeht. Also wir sind alle sensibler geworden für Beleidigungen, für bestimmte Grenzüberschreitungen oder was zum Beispiel verbale Gewalt ausmacht. Und das sind so Entwicklungen, die sind nicht negativ. Es ist sehr gut, dass wir da mehr drauf gucken, dass wir da sensibler geworden sind. Aber es heißt eben auch, dass wir jetzt auf eine andere Weise auf unsere Debattenkultur gucken, als das vielleicht eben noch vor 50 oder 100 Jahren der Fall gewesen wäre.
Kennt ihr das sogenannte Tocqueville-Paradox? Das sagt, je besser die gesellschaftlichen Umstände, desto schneller nimmt die Frustration zu. Je mehr wir uns in großen Fragen einig sind, desto mehr zerfetzen wir uns wegen kleinerer Dinge. Ey, voll sinnlos, ey. Warum? Weil die Ressourcen dann frei werden für weniger existenzielle Streitfragen? Oder weil wir Streit doch irgendwie geil finden und sobald Frieden ist, haben wir das Bedürfnis, alles mit dem Arsch wieder einzureißen? Naja, jedenfalls, viel Streit heißt vielleicht auch, dass wir uns einfach weiterentwickelt haben.
Und insofern, wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit guckt, sich zum Beispiel Bundestagsdebatten aus den 70er Jahren anguckt, dann sieht man da relativ viel Sexismus, Rassismus und solche Sachen, die es schwer machen zu sagen, okay, die heutige Debattenkultur hat einen Tiefpunkt erreicht oder ist klarerweise sehr viel schlechter als früher.
Was wir aber heute definitiv haben, für jede Meinung, für jede Wut, für jeden Hass, finde ich die passende Bubble. Ich sag mal überspitzt, früher...
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Da haben alle die Tagesschau geguckt und sicher auch unterschiedliche Meinungen zum Geschehen gehabt und natürlich auch mit anderen drüber gestritten, aber da gab es sowas wie eine gemeinsame Basis. Und man hatte halt nur seine Nachbarschaft, seine Familie, seinen Freundeskreis als Echokammer und war es gewohnt, dass man sich arrangieren muss und dass man sich vielleicht auch manchmal korrigieren muss. Heute kann ich behaupten,
the earth is flat.
Die Erde ist eine Scheibe.
Tell me that the earth is flat and stationary.
Und dann finde ich unfassbar viele Menschen, die sagen, yo Dani, you go girl, so ist es. Und dann rassle ich natürlich umso härter mit Menschen aus den anderen Bubbles aneinander, die das eben nicht so sehen.
Ich glaube, es hat auch viel mit der Haltung zu tun. ich glaube, die meisten von uns haben irgendwie gelernt, dass man nicht klein beigeben sollte, dass man auf jeden Fall für seine Überzeugung einstehen sollte, dass man keine Fehler zugeben sollte, weil man eben ja eigentlich keine Fehler machen darf.
Ja, das ist doch das Grunddilemma unserer Zeit. Alle posaunen laut rum und sind dabei völlig von sich überzeugt.
I was supposed to be nice. They say something happened to me when I got shot. I became nice.
Ich würde von mir sagen, dass ich eigentlich schon Fehler zugeben kann. Naja, und ich sage hier die ganze Zeit, oh, ich will auch mit diesem destruktiven Streit, der überall abgeht, nichts zu tun haben, da halte ich mich raus. Aber wenn ich mal so richtig in einem hitzigen Streit drin stecke, dann will ich auch volle Pocke gewinnen.
If you don't mind, I'm not gonna be nice. Is that okay?
Kommt, ey, das kennt ihr auch, oder? Meine Meinung, mein Weltbild, meinen Wunsch durchsetzen, sonst habe ich verloren. Und wenn ich verliere, dann bin ich verletzlich, angreifbar, dann hält man mich für dumm, betrachtet mich als Loser, was auch immer. Ich bin also vom Ansatz her eigentlich kein Stück besser als die ganzen Dreckwerfer und Rumschreier.
Also es ist ja nicht immer automatisch gut, jemand anderen zu überzeugen. Vielleicht liege ich ja selber an bestimmten Punkten falsch. Na, es ist sicherlich so, dass ich viele Dinge auf der Welt noch nicht so gut verstehe, dass ich nicht in allem, was ich denke, richtig liege. Und insofern ist es vielleicht sogar auch für mich selber oder für die Demokratie besser, wenn ich nicht direkt das Ziel habe, ich will jetzt immer den anderen überzeugen, sondern wenn ich auch sage, ja, okay, ich gehe jetzt hier rein und im Zweifel lasse ich mich auch überzeugen und gehe ein bisschen schlauer aus dem Gespräch raus, habe damit auf jeden Fall was gewonnen und im besten Fall geht es der anderen Person auch so.
Kann ich das eigentlich noch? Mich überzeugen lassen? Also ich sag ganz gern mal, ja, ja, komm, ist gut, hast recht. Aber einfach nur, damit Ruhe ist. Und denk dann insgeheim, ja, laber halt, ich weiß, dass ich recht hab.
Ich komme gerade von einem Treffen mit Freunden. Und mir ist was aufgefallen, seit ich in dieser Challenge stecke, suche ich so permanent nach Streitthemen. So, ach, wo könnte ich denn hier mal in einen Konflikt gehen? Und wir reden auch über Politik in meiner Gang, ja. Aber so richtig Streit gibt's da irgendwie einfach nicht, weil ich in einer verdammten Bubble drin stecke. Also die Leute, die mir nahe sind, die sind mir halt auch deshalb nahe, weil wir die gleichen Ansichten teilen und die gleichen Werte und so. Und ja, blöd für die Challenge, weil da kracht's halt einfach nicht.
Aber ey, es ist doch auch total normal, dass ich mich in meinem Alltag mit Leuten umgebe, die so denken wie ich, mit denen ich irgendwie ein Weltbild teile. Aber gleichzeitig natürlich, klar, wenn mir dann mal jemand querkommt und meine Meinung angreift, dann ist das für mich so dermaßen ungewohnt, dass ich sofort auf komplett zumachen umschalte, ja, oder auf Angriff oder besonders gerne auf Flucht, so tschüss, kein Bock. Also wir können das gar nicht mehr, oder?
Also ich glaube, dass wir diese politischen Gespräche im privaten Umfeld brauchen, dass die alleine aber das Problem nicht lösen werden, sondern dass wir etwas strukturell ändern müssen an der Art und Weise, wie politische Debatte in der Öffentlichkeit oder in verschiedenen Teilöffentlichkeiten verhandelt wird.
Es gibt ja solche Formate, die das Ziel haben, ja, dass man mal aus der eigenen Bubble rauskommt.
Damit die Menschen sich tatsächlich auch mit politisch Andersdenkenden austauschen, riefen zahlreiche deutsche Medien zur Aktion Deutschland spricht auf.
Aber sitzt da dann am Ende wirklich der AfDler mit dem Grünen zusammen oder die Abtreibungsgegnerin mit der Feministin? Also so ein großer, friedlicher Stammtisch und alle tauschen sich aus und lernen wirklich richtig was voneinander? Ich habe da meine Zweifel. Ich meine, ich bin ja auch nicht alleine mit meinem Vermeidungsverhalten. Die Leipziger Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung sagt, 28% der Befragten meiden politische Diskussionen komplett. Begründung, es gibt ja eh nur Streit. Und ich sehe auch nicht den Nutzen, wenn ich mich wirklich bei den ganz großen Themen mit Hardlinern anlege, ja? So Leuten, die glauben, die Erde ist eine Scheibe, Frauen sollen nicht abtreiben, Impfen tötet. Ja, dann knallt es halt. Und was passiert dann?
Ja, ich habe das eine Weile tatsächlich sehr intensiv gemacht. Genau, ich habe in meinem Umfeld, ich glaube sogar vergleichsweise viele Menschen, die politisch sehr anders denken.
Okay, Streitforscher David Lanius spielt also so gar nicht in meinem Team, im Team Streitvermeidung. Ich finde, er ist ein Freak.
Tatsächlich hatte ich eine Reihe von Gesprächen sowohl über die Corona-Pandemie als auch über den Ukraine-Krieg. Aber ich würde jetzt einfach eine hier schildern, wo mein Gesprächspartner ja geäußert hat, naja, dass die Ukraine quasi selber schuld sei, weil sie ja Faschisten an der Macht habe und dass damit Russland quasi gerechtfertigt sei, in der Ukraine einzumarschieren. Und das fand ich sehr erschreckend eigentlich, dass so eine Äußerung gemacht wurde. Und dann haben wir darüber gesprochen und in dem Gespräch haben wir uns zumindest angenähert. Ne? Also ich konnte im Laufe des Gesprächs besser verstehen, was man gegenüber eigentlich meint damit und warum sie das sagt.
Krass, die beiden haben also im Gespräch ein bisschen Verständnis füreinander gefunden und auch die eine oder andere Überschneidung. Ey, voll schön. Also es geht ja anscheinend, das ist ja voll der Hoffnungsschimmer. Erstmal.
Am Ende war es doch eher frustrierend, weil diese Annäherungen nicht nachhaltig waren und dass bei mir zumindest der Eindruck herrschte, dass das Gegenüber sich sehr schnell dann wieder so eine Rückbestätigung im digitalen Umfeld geholt hat, sodass diese Gespräche sich nicht weitergetragen haben. Also wir haben zumindest eine soziale Ebene aufrechterhalten können, aber auf einer inhaltlichen Ebene gab es tatsächlich wenig Fortschritt.
Die soziale Ebene aufrechterhalten, total wichtiger Baustein. Das nehme ich mit und das vertiefen wir nochmal in der nächsten Folge. Aber ist das dann wirklich schon alles? Muss ich mich damit dann zufrieden geben? Es reicht mir irgendwie nicht. Auch bei sowas hier.
Ich scrolle mich hier gerade über das Facebook-Profil eines Onkels von mir. Es regt mich alles so auf, ja? Hier so ein Meme, Kinder mit Smartphones. So werden Kinder heute groß. Und darunter ein Bild von einem Kind mit einer scheiß Waffe. Und da steht, so sind wir noch groß geworden. Oder hier,
ja, Weiße werden immer total hart bestraft, aber wenn du Ausländer bist, dann bekommst du keine Strafe, wenn du Frauen vergewaltigst.
Ich hätte da so viel zu sagen. Es macht mich so fuchsig, aber ich hänge mich da nicht mehr rein. Ich habe keinen Bock, da in den Konflikt zu gehen. Das ist zu scheiße, um mich zu streiten. Versteht ihr, was ich meine?
Aber wenn doch alles gegen konstruktives Streiten spielt, ja? Die Funktionslogik von Medien und Online-Netzwerken, unsere eigene Sturheit, das Gefangensein in unseren Bubbles. Wie soll ich dann jemals mit so jemandem wie meinem Onkel da bei Facebook zusammenfinden? Also ich sag Stand jetzt, nö. Solche Leute darf man dann auch mal gepflegt wegcanceln, egal ob jetzt privat oder öffentlich. Aber ist das die Lösung oder machen wir damit alles nur noch schlimmer? Das lerne ich, das lernen wir alle in der kommenden Folge. Also abonniert uns am besten und hört rein. In der ARD Audiothek, auf challenge.mdr.de und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr bis dahin Feedback habt oder Fragen, dann schreibt uns gern an challenge@mdr.de. Und Grüße gehen jetzt noch raus an Max Fallert, Thomas Jehn und Carsten Möbius, das Team hinter dieser Folge. Und ich bin Daniela Schmidt. Und damit euch die Zeit nicht zu lang wird, bis wir uns wieder hören, habe ich noch einen Tipp für euch. Nämlich den Podcast Consi Calling von SWR3. Host Consi setzt sich da ans Telefon und versucht, Antworten auf Alltagsfragen zu finden. So Sachen wie, warum gibt's im Kühlschrank Licht, aber im Tiefkühlfach ist es dunkel? Oder wann ist man eigentlich aus dem Gröbsten raus? Nützliches Wissen, schöne Fun Facts, hübsch, knackig und lustig, also wärmste Empfehlung an der Stelle, immer dienstags neu. Consi Calling, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und da hören auch wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.
Das war Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.